Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 365 Grad. Wir sind heute vierwinklig und haben wieder Besuch dabei. Und den darf Pauline heute vorstellen.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin auch schon sehr gespannt auf diese Folge, denn wir haben heute Said bei uns, der ja christlicher Orient und Judaistik studiert, sich also ein bisschen noch in anderen Bereichen des Christentums auskennt und auch im Judentum, im Rabbinischen und auch vielleicht so ein bisschen darüber hinaus schon deutlich mehr auf jeden Fall als wir auskennt, also schon einiges sich da auch angeguckt hat und selber auch Sunnit ist, also Muslim vom Hintergrund, das heißt sich da auch noch gut auskennt in vielen verschiedenen muslimischen Strömungen und mit dem werden wir über Erlösung und in einer anderen Folge dann auch nochmal über Religion reden.
Und Said hat unser wunderbares Intro eingespielt, das heißt, ihr habt gerade eben Musik gehört und die kommt von Said.
Ja. Cool.
Ja, genau. Also ich freue mich, hier zu sein und bin sehr gespannt, was da rauskommt. Vor allem bin ich gespannt auf meine Stimme, wie das klingt. Ich habe das als Kind immer gerne gemacht, so meine Stimme aufgenommen und dann gehört. Damals war meine Stimme ziemlich schön, aber jetzt bin ich ein bisschen älter und ja, mal sehen, ob das zu tief ist oder zu hoch.
Wahrscheinlich die Radiostimme schlechthin.
Ja, stimmt. Außerdem holt es doch Jan dann alles wieder raus mit seinen Reglern und so.
Der Jan mit seinen Reglern. Genau, Hanna ist auch dabei.
Nein.
Und heute reden wir über Erlösung.
Genau. Wir haben ja schon die Frage auf Instagram und auf Facebook gestellt, wovon ihr im Jahr 2019 errettet werden wollt.
Oder 20 vielleicht.
2020, ja, sorry. ich bin noch im Kopf, vielleicht noch ein bisschen bei Technik und ähnlichen Dingen, die wir eben die ganze Zeit hier vorbereitet haben. Aber das hat schon gezeigt, ich habe nämlich von Errettung in dem Post geschrieben und eigentlich haben wir über Erlösung geredet und das zeigt schon, das ist alles nicht so ganz klar, worum es eigentlich geht. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr denkt man, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, worüber wir eigentlich reden. Mit welcher Frage, wollen wir eine Frage an Anfang stellen?
Vielleicht könnte ich ja nochmal einsteigen, weil ich glaube, das Thema kam mal irgendwann von mir. Ich bin mir nicht sicher. Ich
sehe das kann gut sein.
Aber ich weiß, dass mich das irgendwann beschäftigt hat, so mit dem, dass sich mein Glaube so verändert hat und ich auch, wir werden ja irgendwann nochmal eine Folge zu Kreuz machen, aber das steckt da ja so ein bisschen drin. Also früher war das irgendwie für mich total klar, wir müssen erlöst werden, ja, okay, ich muss von irgendwas gerettet werden. Und umso mehr ich irgendwie mit meinem Glauben mich auseinandersetze, umso mehr frage ich mich, wovon muss ich eigentlich erlöst werden? Oder was ist eigentlich Erlösung? Und ist Erlösung dann das gleiche wie Errettung? Oder sind das irgendwie noch zwei verschiedene Paar Schuhe? Das sind so Sachen, die mich beschäftigen. Neben den ganzen anderen Fragen, die jetzt hier bei uns noch auf dem Tisch liegen. Und Pauline, du hattest vorhin, glaube ich, vorgeschlagen, auch mit der Frage zu starten, was ist eigentlich Erlösung? Ich bin mir in meinem Kopf noch nicht sicher, ob wir dann nicht automatisch bei der Frage landen, wovon müssen wir denn erlöst werden?
Wahrscheinlich
aber
schon.
Vielleicht gibt es ja sogar irgendwie so eine Wortidee. Ich weiß gar nicht, ob es von der Theologie her, also was so das Wort, was in der Bibel dazu steht. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das so in der Bibel steht. Erlösung. Und ob man da gucken könnte, was ist denn eigentlich Erlösung?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon in der Bibel steht. Tatsächlich habe ich dazu jetzt im Vorfeld nicht genug recherchiert, um jetzt wirklich einen guten Beitrag darüber hier zu bringen, der euch weiterbringt. aber zum Beispiel denk mal daran, dass ja oft Heil irgendwo in der Bibel übersetzt wird. Das ist, denke ich, das Gleiche. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass für mich die Wörter Heil, Rettung, Errettung, Erlösung alles Nuancen von der gleichen Sache sind. Ich möchte nicht jetzt sagen, dass es niemand unterscheidet. Ich wette, dass es bestimmt Theologen gibt, die anhand dessen was aufmachen, zum Beispiel Errettung, was weiß ich, ist vielleicht dann gegenwärtig und Erlösung am Ende der Welt oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich so in dem Wort liegt. Ich glaube, das kann man halt so aufspalten. Ohne meine Hand dafür ins Feuer legen zu müssen, aber ich denke grundsätzlich ist Erlösung, Errettung, Heil, alles irgendwas, also Befreiung von irgendwas Negativem, so ganz grundsätzlich.
Jetzt hast du natürlich das dritte Wort reingebracht, Befreiung. Also Erlösung ist Befreiung von
Negativen.
Ja, das heißt, es ist Erlösung von, ist Erlösung gleich Befreiung, das heißt, wir sind gefangen in etwas. Erlösung ist ja auch, dieses Auslösen hat ja auch sowas Befreiendes. Wir tauschen, also man wird ausgelöst, das heißt wie so eine Art Lösegeld, was Austausch, da, also Lösegeld, stimmt, was da gezahlt wird.
Also du hast auch gesagt, dass theologische Unterschiede gibt zwischen diesen Worten, aber man muss noch dazu betrachten, dass auch in der Übersetzung, also die gängige Übersetzung im Deutschen, Das ist nicht unbedingt jetzt theologisch Richtung. Das heißt, sich einfach selbstständig in der Umgangssprache. Also was jemand so unter Erlösung hat, weil man so Lutherbibel oft gelesen hat in der Gemeinde, der andere versteht das Gleiche unter Befreiung, weil er, ich weiß nicht, Elberfelder gelesen hat und anders. Ja. Warum könnte das genau sein? Sonst man noch dazu betrachten, wie das so in der Sprache ist jetzt, am Beispiel des Deutschen. Und noch kommt das Element, das unter Erlösung, ich meine, das Wort gab es schon so im Deutschen vor christlicher Glaube. Aber jetzt verbindet man das direkt, was das Erlösung, was mit Christentum so christlich spezifisch zu tun hat. Und das auch ähnlich im Englischen, wenn man Savior sagt, dann denkt man nicht unbedingt um jemanden, der rettet, also irgendwer, sondern Savior ist halt so direkt Jesus oder was Christliches, auch wenn man nicht Christ ist und als Englischlehrende. Also wir verstehen das
auch. Gibt es im Englischen einen Unterschied zwischen Savior und Rescuer?
So Savior wurde ich sehr christlicher sein.
Ja, weil ich gerade gedacht habe, so häufig gibt es ja so Worte, die im Englischen, die man im Deutschen in einer Form übersetzt, im Englischen zwei verschiedene Sachen gibt. Gerade im christlichen Bereich fällt mir das häufig auf, so Mercy und Grace ist so ein Beispiel und sowas. Ja. Und ich würde gerade als Rescuer, ist ja klar, das ist irgendwie der irgendwie so auf der Leiter hochgeklettert kommt und mich aus dem brennenden Haus holt. Und Savior hat irgendwie immer so was Metaphysisches direkt.
Ja. Ich finde das schön, dass du dieses Wort Heil damit reinbringst. Das ist mir jetzt so noch nicht gekommen. Und ich finde das fast über diesen Worten Errettung, Erlösung, Befreiung fast wie so ein Überwort drüber. Also es geht darum, das, was heil wird. Und ich habe ja verschiedene Menschen gefragt, so im Vorfeld von dieser Folge. Und eine, das hat mich auch total berührt, die hat genau das geantwortet. Also die hat gesagt, für sie ist Erlösung ein Heilwerden, ein Innerliches. Und das passt jetzt gut für mich. Also finde ich nochmal schön, so das passt. Und dann finde ich aber auch interessant, in diese Worte reinzugucken von Befreiung. Also ich werde von etwas frei und aber auch von Erlösung. Ich werde von etwas gelöst, also von irgendwas, was mich vielleicht gebunden hat oder was mich hält. Also einmal das ausgelöst, wie du das gerade schon gesagt hast, Jan. Und dann aber auch sich von etwas lösen können oder von etwas gelöst werden, was mich vielleicht festgehalten hat oder auch gefangen gehalten hat oder irgendwie sowas.
Ich merke, ein Unterschied ist jetzt schon zwischen dieser Heil- und Heilungsmetaphorik, dass ich da ja sozusagen, ich habe in mir, also etwas an mir ist kaputt, das wird geheilt und danach bin ich heil. Bei Heil habe ich das Wort an das Heilen, was man reinkommt, also sowas sehr Himmlisches schon gedacht. Während bei Errettung oder Erlösung würde ich jetzt denken, da ist ja, da sind Umstände um mich herum ja das Problem und ich werde da rausgenommen. Aber ich hätte jetzt rein sprachlich gedacht, naja, und nach der Errettung oder der Erlösung bin ich jetzt, ich habe mich noch gar nicht so zwangsläufig verändert, oder? Oder sondern ich bin nur in neuen Umständen. Und die Frage ist, habe ich vorher schon kein Problem gehabt oder habe ich jetzt immer noch das Problem, was ich hatte?
Aber ich glaube, jetzt bist du schon in der biblischen Deutung, wie viele Erlösung verstehen, oder?
Nee, ich merke gerade, ich bin noch gar nicht. Ich bin gerade nur bei dem Wort und ich frage, also...
Weil wenn ich jetzt gucke, ich gucke mir einfach nur das Wort an, ja, und ich sage, jemand wird erlöst oder befreit, dann kann ich ja sagen, der war irgendwie in Gefangenschaft, keine Ahnung, irgendjemand ist Sklave, Sklavin und wird befreit, dann ist da deutlich ein Unterschied, ne? Also die Person wird einen deutlichen Unterschied danach spüren zu vorher. Die hatte vorher ein Problem, das hat sie danach nicht mehr, die hat dann vielleicht andere Probleme. Aber das zumindest erstmal nicht mehr. Und da ist ein deutlicher Unterschied, finde ich, weil halt außerhalb was passiert ist. Also in der Form von einer Erlösung. Und das gab es auch in einem Artikel, den ich gelesen habe, was ich interessant fand, dass diese Erlösung halt auch egal, wo ich bin auf der Welt, aber sehr unterschiedliche Bedeutungen hat. Also je nachdem, wo die Leute eben sich gefangen drinne fühlen oder was die Themen sind. Also wir werden hier in unserer Luxuswelt, also reden wir von anderen Dingen, wenn wir von Erlösung sprechen, als sie in irgendeinem Land davon sprechen, wo sie nicht wissen, wo sie morgens Essen herkriegen. So, da ist Erlösung was anderes oder auch Befreiung.
Reden wir jetzt schon über die Bibel oder reden wir noch nicht?
Ich habe versucht, wieder deinen Faden aufzunehmen von eben noch nicht über das biblische Erlösung zu reden, sondern eigentlich nur über das Wort.
Weil dann wären wir vielleicht tatsächlich, wäre es vielleicht mal sinnvoll, über die Sachen zu reden, die bei Instagram kamen als Folge, weil ich fand das ganz schöne Antworten, die waren ja, es war ja alles sehr diesseits, was da so gepostet wurde, wovon denn Menschen gerne im Jahr 2020 erlöst oder errettet werden wollen.
Dazu ganz kurz, auch bei allen Fragen, bei allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gab es eine einzige Person, für die Erlösung was Jenseitiges hatte. Das hat mich total überrascht, weil das sind auch wirklich Menschen, die jetzt nicht alle irgendwie so mit dem Glauben gerade umgehen wie ich, also eher so da hadern, sondern so Menschen, wo ich sage, ja, die stehen gut, die sind gut verankert in ihrem Glauben und trotzdem hatte das extrem diesseitige Bedeutung und kaum... Also so wie ich aufgewachsen bin, war das totale Jenseitsbedeutung, ne? Also du brauchst Erlösung, damit du später in den Himmel kommst.
Aber das kommt ja dann irgendwann, glaube ich, ein bisschen zu der, wenn wir über die biblische Frage, da kommt es dann auch ein bisschen auf die Frage an, glaube ich, am Ende, oder es führt am Ende zu der Frage, wer braucht denn Erlösung? Und diese gute alte Frage, die ich mir seit Jahren stelle, warum sollten Leute, die alles auf dieser Welt haben, eigentlich an Jesus glauben? Und das funktioniert halt nur mit, da muss irgendwas denen auf der anderen Seite der Welt fehlen, sozusagen. Also im Jenseits muss denen irgendwas fehlen, weil sonst muss ich mich immer mit dieser Metapher trösten, so, nee, niemand hat alles. Wenn ihr Geld habt, dann ist zumindest eure Familie kaputt oder sowas. Wo ich mir denke, nee, stimmt auch
nicht. Ja, aber das ist ja, da sind wir ja schon wieder bei der Frage, genau. Wovon wollen wir eigentlich erlöst
werden? Okay, dann Hanna, hol doch mal dein Handy raus und lies uns, oder Pauline und einer liest, eine von euch kann
Instagram
uns mal.
Ich habe Instagram schon offen, ich weiß nicht, ob auf Facebook was gekommen ist.
Pauline hat Instagram schon offen.
Ja, ich habe immer Instagram offen. Eigentlich höre ich nämlich die ganze Zeit gar nicht zu, falls ihr euch gefragt habt, warum ich so wenig rede.
Pauli war bei den letzten beiden Folgen mit Chris übrigens doch anwesend. Wir haben gelogen. Sie war nur bei Instagram.
Das ist eine von den Verschwörungstheorien.
Tatsächlich sind hier mehrere, soll ich das wörtlich vorlesen? Also ich könnte auch einmal zusammenfassen. Es sind mehrere Leute zusammen, die Erlösung, zum Beispiel die erste Person hat geschrieben vom Weltschmerz, also dieses Phänomen, das kommt mehrmals in verschiedenen Formulierungen vor, von so Hoffnungslosigkeit, so Verlorenheit in Perspektive darauf, wie es, was mit der Welt wird oder was jetzt alles in der Welt passiert. Also ist nicht immer konkret benannt, aber ich denke mal so die Sachen, die wir alle kennen, also viele Kriege, viel Vertreibung und Flucht und Armut und Hunger und jetzt natürlich in letzter Zeit auch sehr so das zusammen mit dem Klima und so ein bisschen so einen Kampf oder manchmal auch eine Hoffnungslosigkeit in Bezug auf das Klima, Tierschutz, all diese Themen, die viele, also ich würde auch sagen, jüngere Leute auf jeden Fall sehr beschäftigen und dass man sich manchmal vielleicht dem so ausgeliefert fühlt oder so ein bisschen hoffnungslos und dann würde man gerne davon erlöst werden. Da kann ich mich auch anschließen, das habe ich auch im Vorfeld gedacht, so das ist eins der ersten Sachen, die mir auch so einfallen.
Ich glaube, alles hat so einen Kern, also sozusagen, ich sage immer, es gibt so zwei Elemente in unserem Welt, Leben und Zerstörung. Und man möchte erlöst werden von Zerstörung. Also wie du gesagt, wenn man alles hat, dann wovon man sollte erlöst werden? Aber, sag ich mal, jetzt so ein ganz Blatt sterben. Also niemand möchte unbedingt jetzt sterben. Oder man möchte so eine Versicherung, dass man ein nächstes Leben hat. Und vielleicht nicht für sich selbst, auch für Menschen, die man lebt. Also so Bekanntschaft oder vielleicht sogar in Deutschland der Hund oder die Katze. So. und das ist immer so diese Spannung, also zwischen Leben und sozusagen Erleben oder Beleben und Zerstörung. Also man lebt die ganze Zeit zwischen dieser Spannung und deswegen der eine oder die andere braucht Erlösung davon, von dieser Spannung, von zerstört zu werden auf verschiedenen Ebenen halt. Hoffnungslosigkeit ist einfach auch eine Art Zerstörung, weil die Hoffnung zerstört wird oder das Leben, wenn man das so ganz allgemein nimmt.
Oder ist das dann auch diese Unberechenbarkeit? Also wenn du so sagst, es ist zwischen dieses, also das Leben, das ist ja was, da können wir irgendwie gut mit, aber immer irgendwie so ein bisschen zu wissen, dass zum Leben auch diese Zerstörung eben dazugehört oder das Sterben dazugehört und dass wir uns eigentlich eine Erlösung von dieser Unberechenbarkeit wünschen. Mhm. Also dem von, das wissen wir halt nicht, wann das kommt, wann uns sowas trifft.
Und uns Sicherheit wünschen.
Sicherheit oder halt einfach nicht, also einfach, dass es nicht kommt. Also Sicherheit im Sinne von, ich möchte sicher sein. Und dass deswegen das auch natürlich, das zieht alles jetzt schon so ein bisschen in dieses biblische Thema rein, aber so dieser die Gedanke, also Jesus, der mir sozusagen das Letzte abnimmt, was mir auf dieser Welt droht, wenn ich genug Geld habe, das Einzige, was mir noch dann noch fehlt, ist die Sicherheit vor dem Tod. Und das kann mir halt dann, das kann nur die Religion versprechen. Ja, die Frage wäre dann, ob die Religion das verspricht, weil das Letzte ist, was den Leuten droht, oder ob es andersrum ist. Ob die Leute sozusagen, weil das Letzte ist, was ihnen droht, dann zu Jesus sozusagen tendieren. Das wäre die Frage, wer hat sich nach wem gerichtet, wenn es so ist.
Ja, so ein klassisches Motiv, so auch in Religionen, jetzt komme ich ein bisschen zu Religionen, dass man so Ruhe braucht und Versicherung, dass entweder nächstes Leben oder dass man gar nicht mehr lebt, sondern einfach in Ruhestand wird. So im Buddhismus zum Beispiel. Also das Ziel, dass man nicht wieder geboren wird in einem anderen Körper, sondern man das einfach so in die Ruhe geht. Also vielleicht vor uns nicht mehr existiert, aber das ist auch ein Ruhestand sozusagen. Und man ist nicht mehr unter dieser Spannung Leben und Nicht-Leben oder Leben und Menschen verlieren und so weiter. Dass man einfach in Ruhe und das so eine sich wieder so ereignete, also ein Motiv, das sich immer wieder ereignet im Religionen, also unter dem auch Christentum als Beispiel, also was hier auch relevanter ist. Aber ja, also man möchte Versicherung und Ruhe davon.
Ich hab auch noch ein Wort dafür, nämlich Schmerz. Also ich möchte gerne Erlösung von Schmerz und ich denke, das passt auch gut dazu.
Das war für mich auch, ich glaube, so fast die erste Person, die ich gefragt habe, das war ein Mensch, der relativ viel auch unter Ängsten, so mit Ängsten zu tun hat, eigentlich mittlerweile damit, glaube ich, auch ganz gut zurechtkommt. Aber es hat mich irgendwie sehr also war ganz schön traurig irgendwie so zu hören, der gesagt hat, er wünscht sich diese Ruhe. Also für ihn ist Erlösung tatsächlich der Tod. Zu wissen, das hat irgendwann ein Ende. Ich muss mich irgendwann damit nicht mehr auseinandersetzen. Das fand ich irgendwie, also es geht mir jetzt noch so, dass ich denke, boah, krass, ja. Also das heißt für ihn einfach, das Leben ist anstrengend. Und es ist anstrengend, immer wieder sich mit den eigenen Ängsten und dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und da hatte wirklich was Hoffnungsvolles damit. Also als der gesagt hat, ich weiß, ich werde irgendwann sterben und dann ist das vorbei. Noch nicht mal mit der Idee, es gibt danach ein Leben, in dem sich das anders fühlt, sondern einfach nur zu wissen, das ist vorbei
dann. Die Mühe auch vorbei.
Ja. Und das hat mich, glaube ich, auch von dem her bewegt, weil ich so manche Menschen im Kopf habe, die so irgendwie also mit Trauma sich auseinander, also Trauma erlebt haben in ihrem Leben oder irgendwie schwer, also einfach, wo das Leben so anstrengend und schwer ist. Und ich da eher Erlösung, der Tod tatsächlich als was Erlösendes gesehen wird, im Sinne von, dann ist das vorbei, dann muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen.
Das ergibt auch gerade total Sinn, dass das Thema aufkommt, weil wir haben ja gerade ganz viel darüber geredet, dass es uns Sicherheit gibt. Und ich meine, die zwei großen Bedürfnisse, die da im Aufkommen sind, ja Freiheit und Sicherheit. Und einerseits ist ja mal so, ist ja, das sind ja total Widersprüche, die sich eigentlich immer ausschließen. Und auf der einen Seite sagen wir gerade, es verspricht total Sicherheit. Was ich aber zuerst hatte, war Freiheit, weil Erlösung, Errettung, Befreiung bringt eigentlich Freiheit. Und die Frage ist, ist das jetzt, also ist das an der Stelle kein Widerspruch oder sind das an der Stelle zwei verschiedene Sachen? Also bei dem, von dem du gerade eben geschrieben hast, der sucht ja eigentlich nicht Sicherheit, der will Freiheit. Und der will gerade die Sicherheit, dass diese Gewissheit nicht ihn die ganze Zeit bedrückt. Der will Freiheit von dieser Gewissheit, oder? Oder ja, Abstand also, oder was auch immer. Also das ist die...
Ja, also da kommen in meinem Kopf jetzt schon so Sachen, also aus meiner eigenen Auseinandersetzung mit Erlösung. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir eine Illusion zum Teil aufsitzen. Wir wollen, also wir glauben nämlich, dass diese Sicherheit für uns Erlösung wäre. Und ich glaube, das ist aber eine trügerische Erlösung. Also diese Sicherheit, die uns eigentlich nämlich einengt, indem sie nämlich sagt, dir wird nie was Schlimmes passieren, du musst dich mit nichts Schlimmem auseinandersetzen. Ich werde das alles von dir fernhalten, ich werde dich vor all dem beschützen. Das scheint uns eine Erlösung zu sein und das ist aber, glaube ich, eine unmündige Erlösung, also die mich unmündig macht. Und ich glaube, dass diese Erlösung, die aber viel schmerzhafter ist, viel länger dauert, nicht auf einen Schlag passiert. Eine Erlösung ist in eine Freiheit, nämlich in eine Freiheit mit der Unberechenbarkeit umzugehen.
Wobei das Erste, was du jetzt beschrieben hast, ja für viele Leute gar nicht, also das kann ja total attraktiv sein.
Ja, das ist ja auch für ganz viele attraktiv.
Also endlich unmündig sein dürfen.
Ja.
Weil dieses blöde Leben ja, also das meine ich gar nicht so ironisch, wie es jetzt klingt, nur ich kann es gerade nicht besser ausdrücken.
Nee, das stimmt.
Dass tatsächlich befreit davon zu sein,
ja,
dass ich am Ende selber für alles verantwortlich bin, dass ich am Ende dieses Leben irgendwie was, in dem ich nur stecke, dass ich das am Ende leben muss. Davon die Freiheit zu haben.
Ich finde, da gibt es eine schöne positive Beschreibung davon bei Instagram. Ja. Also eine, die uns geschrieben hat. Magst du gerade?
Und Außenreporterin, bitte.
Erlösung von destruktiven, entmutigenden Gedanken und Gefühlen in Bezug auf mich selbst, andere und die Weltsituation. Erlösung im biblischen Sinn ist für mich tatsächlich die Freiheit davon, mit mir alleine zurechtkommen zu müssen, bedürftig sein zu dürfen und Gott als denjenigen zu erkennen, der mich zu ihm hingeschaffen hat. Und indem sich mein tiefstes Bedürfnis, nämlich in Beziehung mit ihm oder ihr, zu sein, erfüllt. Von da aus vollzieht sich Erlösung, Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung und Erneuerung in alle Lebens- und Schöpfungsbereiche.
Und das fand ich einen schönen Gedanken. Also dieses, und das habe ich auch, hat mir auch eine Person gesagt, mit der ich mich unterhalten habe, die auch gemeint hat, diese Freiheit von mir selbst ist halt nicht alles selber tun zu müssen und handeln zu müssen.
Es oder nicht nur auf mich ankommt.
Ja, es kommt nicht nur auf mich an. Und noch ein anderer hat das so beschrieben, als es gibt noch eine andere Kraft, die wirkt in dieser Welt, als nur meine oder unsere Kraft. Fand ich auch schön formuliert.
Das finde ich tatsächlich auch relativ klassisch jetzt schon wieder. Also gerade wenn man das jetzt auf das Wort Sünde bezieht, Erlösung von Sünde jetzt im Christentum, wird Sünde ja oft als dieses Selbstbezogenheit, sich auf sich selbst verlassen, es selber machen zu wollen oder zu müssen, kein Vertrauen haben. Also diese Kombination, das wird ja oft als Sünde verstanden. Und Erlösung ist dann die Befreiung von dieser Sünde. Also für mich ist auch Erlösung tatsächlich Befreiung von Misstrauen. Von Misstrauen und eben Angst in dem Sinne, weil ich halt denke, ich muss, also es kommt auf mich an, ich bin für mich selber zuständig und ich schaffe das nicht.
Wir haben jetzt aber auch wirklich alle, also ich finde, bevor wir jetzt zur Sünde kommen, weil ich gerade dachte, so, oh, jetzt habe ich schon wieder das geht so in diese biblische Richtung schon sehr, wenn wir das vielleicht noch so allgemein abschließen vorher, hätte ich jetzt gedacht, so, dass alles, was wir beschrieben haben, ist noch sehr das ist sehr so erwachsene, große Weltprobleme, so, so Lebensprobleme. Da würde mich jetzt interessieren, ob das, also ich glaube, früher habe ich das anders gedacht. Also als ich 15 war, habe ich jetzt nicht über so Hoffnungslosigkeit im Großen gedacht, sondern habe ich halt, da brauchte ich Erlösungen. Also da habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, wozu brauche ich jetzt Erlösung. Da brauchte ich aber, habe ich dadurch trotzdem, dadurch ganz andere Probleme, die ich mit Gott besprochen habe, die gar nicht so groß waren.
Von der Schule.
Ja, so diese kleinen Sachen im Alltag, irgendwie Liebeskummer, Klausuren oder.
Blöde Mitschüler.
Genau. Die
Mitschülerin.
Ja. Genau, diese Probleme so. Und die Frage ist, ist das noch Erlösung oder ist das einfach nur ein Problem?
Ich glaube, also genau, das würde ich, glaube ich, voneinander tatsächlich trennen. Weil ich finde, so Erlösung ist so dieses große Ding. Und das, was du gerade beschreibst, das hat ja auch was mit dem Gottesbild zu tun und mit dem, wie wir Glaube gelernt haben. Ne? Hm. Also es gibt ja andere Menschen, die im christlichen Glauben unterwegs sind, die da, glaube ich, gar nicht groß auf die Idee kommen, irgendwelche Schulprobleme Gott zu erzählen. So, weil das in ihrem Glauben, weil Gott gar nicht da diese Funktion hat oder diese Aufgabe hat. Das finde ich ja relativ evangelikal, so, also diese täglichen Probleme auch zu bringen.
Said, denkst du, dass man in anderen Religionen für so alltäglichere, kleinere Sachen auch viel betet? So, oder jetzt vom Islam vielleicht her gedacht?
Mhm. Also ich finde das nicht nur im Islam, aber auch im Christentum, also nicht jetzt vor Erlösung, aber sag ich mal nach Erlösung, also wenn man so vorm Essen betet oder so weiter, dass man Gott dankt, dann sieht man das als eine Art Erlösung vom, sag ich mal, Hunger. Aber nicht Hunger der Welt, sondern der eigene Hunger, also die Familienhunger. Deswegen habe ich immer so ein bisschen so, sag ich mal, theologische Probleme mit Beten, weil ich finde das irgendwie sehr egozentrisch. Also es ist mehr oder weniger, dass ich Gott danke, dass ich Essen oder meine Familie kriege, während das ist nicht unbedingt versprochen für alle ist. Also so weg das so zu sein, für mich. Also jetzt sage ich islamisch oder christlich oder allgemein religiös. Mhm. Aber ob man so Gott so betet, so um so Kleinigkeiten, das glaube ich schon ein Element, die sich so in anderen Religionen auch existiert und ja, es ist irgendwie auch menschlich, so allgemein. Ich weiß nicht, auch wenn man, so, sag ich mal, so in Klammern atheistisch ist, ist nicht unbedingt, ja, ist klein, aber wenn man im Flugzeug oder was auch immer, also in God save me, wenn das irgendwie gefährlich ist, einfach so, nicht unbedingt jetzt religiös, aber nur psychologisch gesehen, dass man möchte, dass irgendwie die eigenen Probleme, ich weiß nicht, die Blut der Mitschüler und Mitschülern für so, sag ich mal, der Erwachsene jetzt, und in diesem Fall der Erwachsene ist Gott halt so. Das ist ein ganz Erwachsener von dem Ganzen, für die eigene jetzt religiöse Mensch so. Man möchte die eigenen Probleme woanders steuern und das gibt Ruhe, also jetzt kommen wir wieder zur Ruhe. Also auch um Erlösung zu bitten, finde ich selbst, ist eine Erlösung. Denn man weiß, dass es jetzt bei Gott ist oder bei meinem Papa. Also wenn man 7 ist, bei vielleicht dem Vater. Und wenn man 20 ist, bei dem Vater im Himmel. So. Und gibt das an sich schon Ruhe. So an sich ist das, finde ich, gut, also psychologisch gesehen. Aber ja.
Und vielleicht ist es dann in dem Sinne ja doch auch Erlösung, worum ich bitte, wenn ich 17 bin und darum bitte, dass irgendwie das in der Schule irgendwie besser wird. Weil ich will doch eine Erlösung von dem Problem, was mir da gerade am Bein hängt und von dem, was mir das Leben gerade schwer macht.
Ja, wobei, ich glaube, wenn du mich damals gefragt hättest, ist das Erlösung, hätte ich gesagt, nee. Hm. Bei Lösung, da geht es um hier. Himmel und Hölle. Okay. So, und das, also ich habe gerade auch gedacht, so, wir sollen ja eigentlich werden wie die Kinder. Und Kinder bitten ja nicht um Weltschmerzen, also haben kein Problem mit Weltschmerzen, die haben ein Problem mit Kaka und Pipi und Schlafen und so. Ja. Und die möchten das Gleiche bekommen wie der Bruder zu Weihnachten. So. Vielleicht ist das das, wovon Gott uns eigentlich erlösen möchte.
Das hatte ein Freund mir zur Antwort gegeben, der gemeint hat, na, es gibt diesen zwei unterschiedlichen Fokus, was Gott erlösen kann. Und zwar einmal haben wir ja einen sehr, sehr egozentrischen Blick auf Erlösung, wie Said das vorhin auch schon beschrieben hat. Wo es eigentlich um mich als Person geht und in meinem Problem, in meinem Leben irgendwas besser werden soll. Ja. Und dann gibt es eigentlich aber auch noch ein Verständnis, was ist viel größer, da geht es um Gesellschaft und um Welt. Also diese Welt braucht Erlösung, gar nicht unbedingt ich persönlich oder du persönlich, sondern in dieser Welt laufen Dinge schief so oder diese Natur leidet oder diese Welt krankt und da braucht es Erlösung. Das fand ich nochmal sehr interessant und das fände ich zum Beispiel auch von Religion her interessant, ob das was sehr klassisch westlich-christliches ist, dass das so auf die eigene Person bezogen wird. Und ob es vielleicht in anderen Religionen zum Teil auch viel umspannender ist und gar nicht so sehr um mein persönliches Wohl geht in der Erlösung, sondern darum, dass diese Welt Erlösung braucht.
Ja. Ich glaube, das ist auch so, sag ich mal, ähnlich, aber kulturspezifisch. Also das sagt man immer, die Erlösung im abendländischen Christentum. Es geht so um Schuld und Unschuld zu sein. Also Schuld, also jetzt so klassische christliche Erlösung. Schuldig und unschuldig. Woanders ist das nicht der Fall. Also Jesus im abendländischen Kirche so erlöst dass man schuldig ist und man wird unschuldig, sag ich mal. Im orientalischen Tradition, das geht immer jetzt kulturspezifisch um Ehre und Scham. Also man hat auch dieses klassische Motiv, dass Jesus mit dem Blut oder mit seinem Blut unser Scham sozusagen gewaschen hat und haben wir wieder Ehre. Aha. Also das ist ja im orientalischen Raum, im so russisch-orthodoxen Raum, das geht eher, also nicht nur russisch, aber dieser Raum, das geht eher um so Gewinn und dass man verloren hat. Also wir waren vor Jesus, wir haben verloren ohne Jesus und mit Jesus, mit seiner Sacrifice sozusagen, sind wir wieder Gewinner. Also das ist jetzt ein bisschen abstrakt für uns, aber das ist so kulturspezifisch. Und glaube, also jetzt, dass du das sagst, dass man so um Kleinigkeiten, so vielleicht jetzt als Beispiel in Deutschland, das auch kulturspezifisch, weil man jetzt, sage ich so ganz platt, diese kapitalistische so Kultur hat. Woanders, das ist auch um Kleinigkeiten, aber vielleicht sind sie ein bisschen abstrakter, also das ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, so Kekse oder Essen oder was auch immer, aber auch Ehre und Scham, das ist die eigene. Also man möchte, dass ich als Christ meine Ehre sozusagen gewaschen werde. Und nicht die Scham der Welt. Also das ist nicht unbedingt jetzt der, sag ich mal, durchschnittliche Gläubige wichtig ist. Vielleicht auch der Unterschied ist wichtig, dass ich so schamlos jetzt bin, also nicht schamlos, das ist falsch zu sagen, also ohne Scham bin, während andere, die jetzt nicht an Jesus glauben, jetzt so ganz christlich, so klassisch gesehen, orientalisch, sind doch, also haben Scham und sind ehrenlos, weil sie jetzt an dem so King of Kings nicht glauben, so ganz christlich.
Wollen wir mal konkret werden, weil ich habe das Gefühl, wir sind gerade sehr abstrakt immer da. Ich glaube, es wird aber spannend, wenn wir es konkret machen, weil wir haben jetzt so viele verschiedene Metaphern. Ich glaube, es wird irgendwann sinnvoll, einfach über die zu reden, die uns betrifft und an die wir glauben oder welche wir relevant für uns finden. Weil ich gerade zum Beispiel das Wort entschuldigen noch rausgehört habe. Also wir haben Schuld und ich muss entschuldigt werden, besiegen. Wir haben so viele verschiedene Formen sozusagen jetzt. Und ich glaube, wir können die jetzt irgendwie, also um die es spannend wird, wenn es konkret wird, glaube ich jetzt.
Was meinst du mit konkret? Diese Frage, die Pauline hier gerade hochgehalten hat.
Genau, Pauline hat gerade die Frage hochgehalten, wann habe ich in meinem Leben Erlösung erlebt? Ja. Und ich glaube, das ist eine super Frage, ja, um dann irgendwie auch Richtung Bibel zu kommen, um mal zu gucken, was verspricht uns denn die Bibel eigentlich? Oder was erhoffen wir uns auch von der Bibel? Das ist vielleicht die erste Frage. Und dann die Frage, was davon verspricht uns die Bibel eigentlich? Verspricht uns die Bibel das, was wir eigentlich von ihr erhoffen?
Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall Erlösung erlebt im Sinne von Schuld, so Momente, wo ich mich schuldig gefühlt habe und tatsächlich absurderweise am ehesten bei unkonkreter Schuld, also oder auf Gott bezogen, aber das ist ja relativ unkonkret. Und dann halt Gebete zu haben oder was weiß ich noch nicht, also ich würde auch das nicht aufs Gebet begrenzen, vielleicht auch einfach so beruhigende Sachen oder dass man mal mit jemandem darüber redet oder sowas. Und dann dieses Schuldgefühl so richtig weg ist. Und also nicht nur, dass ich mich in dem Moment so ein bisschen besser fühle, sondern dass dann auch nicht nach 3 Tagen wiederkommt, sondern ich das Gefühl habe, dass es jetzt so für mich erledigt. Die Frage ist halt, ob das schon Erlösung ist, weil ich glaube, das ist das, was ich am ehesten so mit diesem Wort meinem eigenen Leben verknüpfen würde. Und viel mehr ist mir nicht eingefallen, so auf ersten Blick. Aber so dieses Gefühl von Schuld, eben vielleicht auch das Gefühl von Angst, was dann so richtig tief beruhigt ist.
Also wurdest du erlöst durch Vergebung?
Ja, so das ist mein, ich meine natürlich steht das in meinem Verstehenshorizont, wie ich als Christin erzogen nee, wurde
und so weiter. Ich meine es gar nicht so, tatsächlich, weil das, was du beschrieben hast, klingt ja nach Vergebung, weil ich, was ein Wort ist, wo ich immer mit ein bisschen struggle, um dieses Wort zu nutzen, weil ich mich immer frage, was ist denn genau Vergebung? Weil das meist Vergeben ist nicht vergessen und so und ich denke so, ja, aber irgendwie fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, das zu greifen, was Vergebung denn am Ende genau ist.
Ja, ich glaube, das, wie gesagt, war sehr auf Gott bezogen. Weil ich finde, wenn ich mit jemand anders einen Konflikt habe, dann ist es halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das dann so erlebt habe, dass ich dann bete und dann plötzlich alles sich gut anfühlt, weil ich weiß ja und ich lasse mich ja auch nicht so leicht von mir selber betrügen, dass der Konflikt mit der anderen Person immer noch da ist. Der ist ja nicht weg, weil ich selber jetzt das mit Gott geklärt hätte oder sowas, sondern das ist ein echter Konflikt und vielleicht kann ich das entspannter sehen, wenn ich darüber gebetet habe oder so, aber... Also ich würde sagen, es bezieht sich wirklich sehr auf diese spirituellen Sachen, dieses Schuldgefühl Gott gegenüber.
Oh Gott, also vor allem, ich habe gerade gedacht, so grundsätzlich, aber meinst du vor allem Gott gegenüber?
Ja. Ah. Ich glaube, das ist mein Hauptfeld von Erlösung. Wenn man das eben
so nennen will. Weil du ein grundsätzliches Problem hast mit Gott, also so ein grundsätzliches Sünde, weil so grundsätzlich Sünde da in deinem Leben steht, so als Grundkonzept, oder weil du in dem Moment was gemacht hast, wo du gesagt hast, das habe ich ein schlechtes Gewissen.
Ich glaube, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch und sehr regelfreudig so. Und dementsprechend habe ich auch, also gerade in den Phasen, wo ich sehr, so sehr fromm war und mich sehr viel damit beschäftigt habe, habe ich mich auch ständig schuldig gefühlt.
Weil du Dinge falsch gemacht hast.
Ja, aber nicht nur, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe heute diese eine Sache falsch gemacht, das ist auch sowas wie, ich habe heute nicht meine Stunde stille Zeit gemacht. Auf jeden Fall. Ja, also ich rede nicht von mir jetzt, obwohl ich das gar nicht schlecht finde. Das hat mir viel Ausgeglichenheit und so, also Frieden könnte man auch christlich sagen, gebracht. Also sowas auf jeden Fall auch. Aber das waren jetzt nicht so die großen Momente, die ich jetzt so meinte. Aber irgendwie dieses, weiß nicht, dieses, ich sag mal so, überführt sein nennt man das immer. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich von Gott ist oder ob das halt dadurch kommt, dass einem das ja auch immer erzählt wird, dass man schuldig ist, nicht wahr?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich habe auch gerade, meine erste Frage, die im Kopf hatte, war, hättest du diese Vergebung gebraucht, wenn es denen nicht gegeben, wenn es denen nicht gegeben hätte, die am Ende die Vergebung gibt? Weißt du, das schlechte Gewissen kommt von Gott sozusagen und die Vergebung kommt von Gott, aber ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die jetzt Sinn macht, zu besprechen.
Erzähl doch mal selber, wovon hast du Erlösung erlebt,
Jan? Ja, ich bin da echt unsicher, ob ich das irgendwie so, ich weiß nicht, mir fällt da echt wenig ein, weil ich dachte so, Erlösung habe ich immer verbunden mit sowas, mit sowas Jenseitigem. Also Erlösung ist für mich was total Jenseitiges.
Und da du noch nicht im Jenseits bist, hast du es dann noch nicht erlebt?
Ja, beziehungsweise ich glaube, insofern, dass ich diese Gewissheit hatte, ja, ich bin ja erlöst, ich komme in den Himmel, aber ich kann mich nicht erinnern an so Sachen, wo andere Leute von erzählen, dass sie sagen so, oh, ich hatte richtig Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Ich kann mich nicht erinnern, dieses Gefühl mal gehabt zu haben, sondern ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, ich komme eh in den Himmel, weil ich bin ja Christ.
Okay.
Und ich bin mit 14 getauft und 13 getauft. Also 13 oder 14 irgendwie. Das heißt, ich hatte nie das Problem irgendwie, dass ich dachte so, oh Gott, wenn jetzt das Auto kommt, morgen hast du einen Unfall, dann komme ich in die Hölle. So dieses Gefühl hatte ich nie. Und jetzt glaube ich.
Selig bist du.
Genau, und jetzt glaube ich nicht mehr so richtig an die Hölle und jetzt ist es noch entspannter. Und deswegen habe ich Erlösung nie so richtig gebraucht.
Aber du glaubst an Himmel, also keine Hölle, aber schon so an jenseits Leben.
Ich glaube, das ist unabhängig von hier und dem Diesseits und dem Jenseits. Trifft mir ein bisschen ab, aber dass es eine Befreiung davon gibt oder eine Erlösung davon gibt, von diesem grundsätzlichen Problemdenken, dass es sozusagen irgendwie ein Grundproblem hinter allem gibt. Ich glaube, und dadurch kann ich mich um die ganz, ganz einfachen, regulären Sachen auf dieser Welt kümmern, weil ich nicht das Gefühl habe, ein grundsätzliches Problem zu lösen, was irgendwie auf einer metaphysischen Ebene stattfindet. Mhm. Und das fand ich erlösend, das Gefühl. Aber das andere war nie so konkret.
Ja, also
deswegen, ich weiß nicht, ich habe beim Nachdenken, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich bin total gespannt, was ihm mir heute erzählt, weil ich hoffe, dass ihm mir endlich erzählt, was ich den reichen Leuten im Umfeld sagen kann, warum sie Jesus brauchen.
Also sozusagen, du wurdest erlöst von der Notwendigkeit, erlöst zu werden. Also der christliche Erlösung in der zweite.
Ja gut, dann würde die Atheisten sagen, ja, dafür bin ich Atheist geworden.
Oder geblieben,
ja.
Ja.
Doch, ich finde, ich habe Erlösung erlebt. Ich habe jetzt gerade gestaunt, als Pauline, du das erzählt hast mit der Schuld, dass ich dachte, Mann, ich habe so viele Jahre damit gelebt, dass Gott mir vergibt und ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich das erlösend angefühlt hat. Ich glaube, ich habe meine Schuld immer behalten. Also selbst wenn ich um Vergebung gebeten habe, das hat nichts daran geändert, dass ich das irgendwie wieder gut machen muss und dass ich das irgendwie rausreißen muss oder dass ich mich vor Gott wieder gutstellen muss oder so. Das finde ich gerade ein bisschen bitter. Mhm. Also ich denke, krass. Weil ich nämlich gleichzeitig auch merke, so das, was die eine auf Instagram so schön geschrieben hat, ich bin halt nicht alleine, das hatte mir ja auch noch eine im Gespräch beantwortet, das kann ich heute nicht mehr so richtig leben. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr alleine mit meinem Problem und ich glaube nicht daran, dass jemand anders sich um meine Erlösung kümmert. Also was ich auch schade finde, ey krass, ich habe irgendwie so lange Zeit an diesen Gott geglaubt, der das eigentlich machen sollte und habe es da nicht erlebt. Jetzt glaube ich irgendwie an einen anderen Gott und habe es immer noch nicht so.
Du hast nirgendwo den Vorteil mitgebracht.
Glaubst du an einen anderen Gott oder an einen Gott, der anders ist, hätte ich jetzt gefragt.
An einen Gott, der anders ist, das ist eine gute Frage. Gott, der anders ist. glaube ich. Und trotzdem müsste ich aber sagen, dass ich Erlösung erlebt habe. Also gerade in den letzten 5, 6 Jahren, so mit dieser ganz krassen Auseinandersetzung. Ich würde sogar, ich weiß, es gab jetzt kürzlich einen Moment, da saß ich in einem Gottesdienst und habe zugehört bei der Predigt und dann ging es um so viel Schutz und hier und vor den Dämonen brauchen wir Schutz und ich ziehe die Waffenrüstung an und keine Ahnung. Und ich saß so da, irgendwas stört mich und dann dachte ich so, krass, ich weiß, eigentlich redet der gerade darüber, dass wir frei werden können und ich habe das Gefühl, seit ich das nicht mehr glaube, bin ich frei. Und das ist tatsächlich eine Erlösung, die ich erlebt habe. Ich bin erlöst von diesen engen Grenzen. Ich bin erlöst davon, Dinge richtig machen zu müssen. Einen spirituellen Kampf kämpfen zu müssen. Alles, was ich jetzt entscheide, was ich tue, hat Heilsauswirkungen. Davon bin ich befreit. Und das ist für mich wirklich eine Befreiung. Das ist für mich wirklich eine Erlösung. Nicht mehr. Und ich habe die Angst gehabt, Jan, weil es bei mir den Punkt gab, wo ich entschieden habe, ich lebe nicht mehr nach diesen Regeln. Und da gab es, weiß ich, ungefähr so ein halbes Jahr, wo mich so Momente überkommen haben, wo ich dachte, scheiße, ich komme in die Hölle. Ich bin raus aus der Nummer. Ich habe mich hier 25, 30 Jahre lang dran gehalten. Jetzt mache ich das nicht mehr. Ich komme in die Hölle. Und das nicht mehr glauben zu müssen, davon bin ich auch erlöst. Also da nicht mehr Angst zu haben, sondern irgendwie zu sagen, so was auch immer Gott ist, wer auch immer Gott ist, da gibt es eine Verbindung, da gibt es was mir Zugewandtes, was mich liebevoll Anschauendes. Und das ist für mich eine Erlösung. Also es ist wie eine Erlösung aus so einer engen Box.
Von Jenseitsangst und von Regeln, beides so.
Ja, das Jenseits ist unglaublich weit weggerutscht. Also wenn ich so sagen würde, früher habe ich ganz krass im Jenseits gelebt. Das hat sich alles aufs Jenseits ausgerichtet. Alles, was ich hier und heute gemacht habe, hatte eine Auswirkung darauf, ob ich die Ewigkeit erlebe. Und darum ging's. Alles andere war egal. Richtig krass ausgedrückt. Und das ist fast, also ich mache mir keine Gedanken mehr über Jenseits. Und jetzt habe ich die Frage verloren.
Und von Regeln auch.
Genau, und hauptsächlich eigentlich bin ich erlöst von Regeln, von richtig und falsch. Und das ist aber immer noch ein Prozess, also das ist irgendwie trotzdem noch nicht fertig. Also ich habe das Gefühl, das ist weiter so ein Prozess. Und es gab eine Person, die hatte mir zur Antwort gegeben, dass sie erlöst ist davon, nach dem System dieser Welt zu funktionieren. Und das fand ich auch eine richtig schöne Antwort, wo ich innerlich gedacht habe, ja, das ist mein Prozess. Ich löse mich immer mehr raus, nach diesem System zu funktionieren, was mir von außen gegeben wird, ob das jetzt durch meine Eltern ist oder durch christliches Denken, aber genauso auch durch Gesellschaft. Also die mir irgendwie sagt, so muss Leben aussehen, so muss ich sein. Und daraus mich zu lösen, das ist für mich Erlösung, die ich erlebe.
Ich glaube, wenn du es so beschreibst, dann habe ich doch Erlösung erfahren. Und dann war es dieser Moment, den ich, glaube ich, schon mal hier im Podcast auch erzählt habe, wo ich gesagt habe, ich probiere jetzt nicht mehr so zu, ich probiere nicht mehr irgendwie zu funktionieren, sondern das, was sozusagen ich mache, wenn ich sozusagen probiere, mich zielgerichtet mein Leben irgendwie auszurichten, mehr kann ich nicht tun. Und alles darüber hinaus, da muss ich mir immer nur die Frage stellen, funktioniert das gerade, hilft das gerade? Das heißt, wenn ich irgendwie in meiner Beziehung oder was auch immer, oder im Job oder in meinem Leben oder mit Jesus, wenn die Sachen nicht funktionieren einfach, dann schulde ich die auch niemandem. Und das war vielleicht ein erlösender Moment. Es erschrickt mich ein bisschen, dass 2 von 4 Leuten jetzt schon als Erlösung beschrieben haben, so ein bisschen sich von diesem ganzen Glauben, von diesem strengen Glauben gelöst zu haben. Was alles keine wahnsinnige Werbung fürs Christentum gerade ist, mit dem wir aufgewachsen sind, was mich ein bisschen, also ist auch ein bisschen traurig irgendwie gerade, denke ich, aber vielleicht müssen wir das Said mal fragen. Ja, ich glaube, vielleicht kommt dann die. Said, von was bist du erlöst worden?
So, ob ich das schon so erlebt habe, das glaube ich nicht, dass ich das sagen kann, aber ich würde gerne erlöst werden von, oder dass ich so damit klar bin, immer wie die Welt funktioniert. Also, dass Sachen gehen weg und neue Sachen kommen rein, also Menschen oder ob so Materielles, dass es irgendwie alles so zugrunde geht und vielleicht nicht mehr existiert, aber ich würde gern damit klar sein, die ganze Zeit. Das ist fast unmöglich, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen, dass ich Erlösung schon erlebt habe.
Das ist vielleicht dieses buddhistische Prinzip auch, oder?
Könnte man sagen, also dass man so in diese Ruhe so umweilen. Ich wollte noch dazu sagen, also anhand eurer so Antworten, was Erlösung ist. Also wir haben vor der Episode, was diese R-Präfix in Erlösung bedeutet. Und ich habe so ein bisschen gesagt, dass es, wenn das mit einem so Verb angehängt ist, dann hat diese Bedeutung von, so ganz linguistisch gesehen jetzt, iterativ oder iterativ, also dass es sich immer wieder ereignet. Es ist kein Zustand, also sagt man auch nicht teleologisch, also nicht auf ein Ziel gerichtet. Und für euch ist das kein Ziel oder kein Punkt, das ist die Erlösung, sondern eine Zustand des Lebens, das ereignet sich immer wieder, also ich weiß nicht, also befreit zu sein von Regeln, es hat sich nicht ereignet in einem Moment, sondern ist ein Zustand, was du immer wieder lebst, also ja. Du wirst sozusagen in jedem Moment erlöst werden und das ist auch ähnlich, glaube ich, so mit Jan, dass er von dem so alten Zustand erlöst wird in jetzt diesem neuen Zustand. So.
Ja, wobei ich sagen würde, vorher war es bei mir so ein, ich muss ständig immer wieder sozusagen mein Leben regulieren und gucken, dass sozusagen nicht so wie so ein Popcorn-Deckel, ich liebe diese Metapher, weil die so viele Dinge gut beschreibt, also das ganze Leben stammt daraus halt irgendwie ständig zu merken, das ist jetzt irgendwie, das war jetzt doof, das habe ich jetzt gedacht oder das habe ich jetzt irgendwie gemacht und das muss ich jetzt irgendwie regulieren so und ich muss jetzt irgendwie, das muss ich jetzt umstellen und auch natürlich der Gedanke, so man kann sein Leben nicht so perfekt leben wie das, wo man am Ende hin wollte. Es gibt immer was noch nicht perfekt genug ist so und das, also dieses Hamsterrad und das war so immer diese, immer wieder brauche ich Erlösung und ich glaube der Zustand, in dem ich jetzt bin, ist, dass ich sagen würde, ich bin grundsätzlich erlöst. Das stimmt, so dieses.
Und spürst du das auch immer? Also ist das für dich auch tatsächlich eine Realität?
Das Leben ist ja schon im Alltag dann komplexer. Also im Leben hat die Probleme, die man. Das kann ich jetzt aber auch schwer trennen vom Erwachsenwerden, weil das ein Teil des Erwachsenwerdens war für mich. Also ich kann nicht sagen, ob ich jetzt grundsätzlich einfach diese kleinen Probleme wie irgendwelche Krankheiten oder sowas oder irgendwelche Beziehungssachen oder Freundschaftssachen oder so, wo man früher die Für- oder Klausuren oder sowas, das war früher viel dramatischer und jetzt ist es halt ein Teil irgendwie, aber man denkt, ich denke, viel größeren Bahnen, einfach weil das Leben halt einfach größer geworden ist. Ich denke jetzt viel mehr so in, also über Rente nach als über die nächste Klausur so. Also zumindest so ist das, also das bedrückt mich mehr. Oder halt Weltschmerz oder eben die Situation irgendwie, in die wir politisch gerade so weltweit gehen, das ist was mich viel mehr bedrückt. Und ich kann eben nicht sagen, was genau der Faktor ist. Die Situation hat sich natürlich auch verändert zu 2005, irgendwie als ich 15 war. Und jetzt ist natürlich die Situation im Leben komplizierter, aber ich bin auch älter geworden. Und ich habe eben den Glauben, mein Glauben hat sich verändert. Und welcher Faktor der entscheidende Kausale war, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich wollte noch fragen, ob man doch so gerichtet ist auf jene Seite, also jetzt ob christlich, muslimisch oder was auch immer, ob das doch nicht, also auch in dieser Welt ein Ruhestand ist. Also ich kenne so einige so mir so Bekannten, so gläubige Muslime und sie so verbringen die meiste Zeit, also abgesehen von Arbeit und so weiter, doch so mit so beten und so weiter. Also im Islam gibt es dieses Belohnungssystem, also wenn man betet und so weiter und im Ramadan fastet, dann bekommt man sozusagen Punkte oder Kredit und wenn diese Punkte so hoch sind, dann kommt man ins Himmel und dann ist man doch sicher. In dieser Welt hat man so eine Art Beschäftigung, wo man das weiß, dass dieses nächste Leben versichert. Und also soweit ich kenne, so psychologisch sind diese Menschen doch ruhig und, sag ich mal, glücklich oder mindestens sehe ich das. Also
ist das so, dass man sozusagen sich in den Himmel mit Punkten verdient?
Ja, also sozusagen, ja, das ist ein klassisch-islamisches Konzept. Also es gibt so einen Engel, jetzt gehen wir ein bisschen Richtung Religion, aber es gibt einen Engel an rechten Schulter, einen Engel am linken Schulter, der am rechten so schreibt die positive Punkte, wenn du was Gutes gemacht hast, ich weiß nicht so, einen Mensch gerettet hast oder gebetet oder Verschiedenes. Der am linken Seite schreibt die Sünden halt und du musst versuchen, am Ende des Tages oder so, am Ende deines Lebens, dass es mindestens einen Ausgleich gibt oder dass die positiven Punkte, die Sachen, die du gut gemacht hast, sind mehr als die negativen. Und dann kommst du ins Himmel, wenn das so der Fall ist.
Tatsächlich, also wir werden gleich noch einen weiteren Talk aufnehmen zum Thema Religion. Ja. Deswegen mache ich jetzt mal die harte Abbiegung wieder zurück ins Christentum rein, weil es gibt einen ganz berühmten Sketch, ich weiß nicht, ob der auch sofort bei euch gerade aufgepoppt ist beim Thema Punkte, dass man immer, den hat man früher in verschiedensten Formen als Videos und sowas irgendwie bei irgendwelchen Freizeiten geguckt oder bei irgendwelchen Sachen. Und zwar geht es darum, dass die Leute, dass jemand kommt in den Himmel und sitzt bei Petrus oder bei Gott oder bei Jesus oder bei irgendjemandem, der wahrscheinlich weiß angezogen ist auf jeden Fall. Und dann wird er gefragt, naja, was haben sie denn gemacht? Und dann erzählt er so Sachen irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe irgendwie meinem Nachbarn beim Müll rausbringen geholfen. Und dann heißt es irgendwie, ja gut, 2 Punkte und sowas. Und dann irgendwie heißt, dann erzählt er so seine 10 Sachen und immer sagt er, wie viele Punkte brauche ich denn? Und dann heißt er 40.000. Und dann sagt er, ja, aber 40.000 erreiche ich ja nie. Und dann heißt es, naja, es gibt einen Gutschein. So. Und dieser Gedanke von, du kannst mit Punkten es eben niemals schaffen, das ist so eine typisch, das war so eine ganz wichtige Botschaft, weil es eben am Ende nicht um das geht, was du getan hast, sondern es geht darum, den Gutschein zu haben. Und du kommst nie mit den Taten auf die 40.000 Punkte. Du brauchst den Gutschein von Jesus. Und das finde ich jetzt, also ich hätte jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, wie geht's denn dir jetzt, Pauline, damit? Also hast du diese Erlösungsmomente immer noch? Brauchst du die noch? Fehlen die, Hanna, dir? Also, wenn du jetzt das hörst, was Pauline hätte, sagst dann, Mensch Gott, da musst du vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen intensiver miteinander arbeiten, muss ich vielleicht doch wieder eine Stunde stille Zeit machen, damit ich das auch habe, weil das klingt ja voll wie was du gerne hättest.
Wer antwortet zuerst? Pauline?
Ich glaube, ich habe insgesamt weniger spirituelle Momente und weniger, also in beide Richtungen. Ich habe weniger Schuldgefühl und weniger so Erlösungsmomente.
Brauchst du ja auch weniger Erlösungsmomente, wenn du weniger Schuldgefühl hast, oder?
Das ist richtig, ja. Ich glaube, das geht miteinander einher. Und ich würde ganz platt sagen, das hat mit meiner, wirklich mit meiner Stundenzahl an Beschäftigung sozusagen, mit diesem Bereich zu tun. Also ich beschäftige mich weniger mit meinem persönlichen Glauben. Darum habe ich auch weniger Schuldempfinden und weniger Erlösungsempfinden. Und das ist einfach, dieser ganze Bereich ist so runtergetuned, so wie als würde da jetzt so Piano stehen. Und das läuft jetzt nur noch so ganz, ganz leise nebenher. Und vorher eine Zeit lang war der halt auf extrem Forte und extrem laut. Und dann war halt alles extrem laut.
Bekommst du das nicht mehr mit, dass du Erlösung brauchst? Oder brauchst du weniger Erlösung?
Oder gar nicht.
Ich glaube, ich brauche genauso viel Erlösung. Aber jetzt halt mehr von, vielleicht von diesem Weltschmerz auch und solchen Sachen. Und das verbinde ich irgendwie gar nicht so mit meinem, also ein Stück weit schon mit meinem Glauben, aber wenn, dann eschatologisch, also wenn dann so nach dem Motto, wenn die Welt untergeht, so. Und das ist halt so weit weg und das hat so wenig Auswirkungen für all die Leute, die jetzt gerade an irgendwelchen Sachen sterben auf der Welt oder so,
das dass mir das nicht wirklich hilft. Ich glaube, du musst jetzt gerade nochmal erklären, den Punkt eschatologisch, ja, war mir zu kompliziert.
Also das eschatologisch heißt also Weltende so mäßig, wenn die Welt untergeht. Oder sowas. Also untergeht ist jetzt eine Variante.
Und dann brauchst du Jesus.
Nee, und dann kommt ja diese Erlösung von diesem ganzen Schmerz und was weiß ich. Okay. Also das würde ich sagen, glaube ich jetzt einfach so noch, ohne dass mir das jetzt ständig täglich bewusst ist, aber das ist einfach so im Hintergrund. Aber das ist keine Lösung für meinen, also keine direkte Lösung für meinen Schmerz. Das ist schon so eine Hoffnung, so, dass man denkt, es geht nicht ewig so weiter und irgendwann wird auch wirklich Gutes kommen für all die Leute, die jetzt leiden. Aber die ist mir nicht so präsent, weil, naja, die Leute leiden vielleicht trotzdem 80 Jahre lang.
Ja. Ich glaube, es ist vor allem im Christentum so präsent, weil, also es reicht auch so, sag ich mal, im Christentum, so klassisch Christentum, dass man an Jesus glaubt. Mhm. Also man muss jetzt nicht unbedingt bestimmte, also wie im Judentum, Gebote folgen oder eine bestimmte Anzahl von Gebetsämtern. Also schon, aber nicht so ganz gerichtet auf Gebote und so eine bestimmte Anzahl von Gebeten im Tag, so 5-mal im Tag zum Beispiel.
Ich finde, das Fiese ist, dass wir eben keine Anzahl haben. Es reicht nie.
Okay. Genau, du brauchst ja auch den Gutschein.
Also ja, eigentlich von
aber der bei Faith der Lehre, alone sozusagen, das reicht auch.
Von der Lehre her würde reichen, ich glaube, an Jesus.
Ja.
Aber aus meiner Erfahrung, wenn man da drin dann lebt, reicht es nicht.
Ja.
Also das ist zwar das, was erzählt wird und was, finde ich, das gute Verkaufsargument ist nach außen. Ja. Aber wenn man in der Gemeinschaft dann drin lebt, hat man nicht mehr das Gefühl, dass das reicht.
Ja,
das stimmt. Man muss die ganze Zeit richtig leben, um diesen Gutschein weiterhin zu erhalten.
Ja. Also denn Glauben beweist sich an den Taten.
Ja.
Es geht um die Taten, aber beweist sich halt in den,
dass man hat die Erinnerung jetzt nicht. Also man hat geglaubt an Jesus, sag ich mal, mit 13 und dann, das war so bei Faith Alone und hat das nicht praktiziert, dann vergisst man das vielleicht. Also das ist im Hintergrund. Also man ist versichert schon, dass man an Jesus geglaubt hat, aber man hat diese Erinnerung nicht immer. Also wenn man das nicht unbedingt praktiziert und deswegen erlebt man jetzt nicht jeden Tag Erlösung. Ich weiß nicht, also wenn man jetzt krank ist, aber betet jeden Tag, also sag ich mal, Krebs oder was auch immer. Dann ist man erinnert, dass es Gott gibt und er will mich erlösen und so weiter. Während wenn man nur einmal so geglaubt hat, dass Jesus der Erlöser ist. Und das war's. Also dass man nicht aktiv praktiziert und man doch das Leben im Nächsten, so im Jenseits gesichert. Es gibt dieser jeden Tag eine Erinnerung dafür nicht. Und deswegen erlebt man vielleicht mehr Schmerz.
Das stimmt.
Und ich frage mich jetzt gerade auch nochmal, ob da vielleicht auch so ein großer Unterschied ist zwischen Menschen, die nicht so mit diesem Evangelikalen so brechen, dass die sich gut damit versöhnen können, ich bin erlöst. Also ich kenne ja schon so manche Menschen, die haben das nicht so krass wie ich, sondern die sagen so, ich bin erlöst, ich glaube an Jesus. Und ja, ich mache jeden Tag auch Dinge falsch und ich bin auch nicht ganz richtig und so, aber das ist in Ordnung, weil ich bin grundsätzlich erlöst. Und wenn ich mich da reindenke, dann denke ich so, ja, das ist eigentlich an sich ein schönes Konzept. Also das ist cool, wenn man das tatsächlich kann. Ich habe das halt nicht so gekonnt. Also ich habe halt so ein... Weiß auch nicht.
Und dann können die Leben sozusagen machen. Ja. Aber ist für die dann noch wichtig, dass die so Grundlagen, also dass die schon noch
geben sie schon Mühe, die probieren das schon. Das ist schon ihr Wunsch, irgendwie auch so Jesus-orientiert zu leben. aber das macht nichts mehr mit ihrer Erlösung. Also das verändert nichts daran, dass sie erlöst sind. Das ist ja auch das, was ich eigentlich gelernt habe, also was mir Menschen auch immer sagen würden, auch noch Menschen aus meiner Gemeinde würden das viele sagen, aber Hannah, das ist doch gar nicht die Idee. Das Problem ist halt, dass wir ganz oft nicht danach leben, also dass sich das innerlich aber nicht so anfühlt, als könnte ich einfach frei sein. Ich habe das nicht hingekriegt.
Man vermittelt ja unterschwellig auch ein bisschen eine andere Botschaft, und zwar finde ich jetzt mit diesem "by faith alone" oder "durch Glaube allein wird man gerettet". Also Said meinte eben das mit der Wiederholung, dass das dann einem präsenter ist, weil man das ständig wiederholt mit dem Glauben. Aber ich glaube, es hat noch eine zweite Komponente, die ich sehr empfinde. Und zwar habe ich ja Angst, meinen Glauben zu verlieren. Und das hat was mit dem Praktizieren zu tun. Also wenn ich nicht genug praktiziere oder auch nicht erfolgreich genug praktiziere, es gibt ja auch dieses, ne, man macht so viel, man geht ständig dahin, aber man hat das Gefühl, dass der Glaube lebt dadurch gar nicht. Also man geht jede Woche in Gottesdienst und so weiter, aber es funktioniert einfach gar nicht. Und dann hat man... Man hatte so ein bisschen das Gefühl, der Glaube stirbt so ein bisschen, und man hat Angst davor, dass der Glaube halt doch nicht der Glaube ist, der rettet. Also, weil man es ja auch nie genau weiß, wie ist denn jetzt der richtige Glaube? Glaube ich jetzt schon wirklich und so weiter? Weil das ja auch ein fließender Übergang ist. Und weil man aber daran glaubt, dass es eigentlich ist es kein fließender Übergang, sondern es gibt ein klares Ja und ein klares Nein im Glauben, hat man ein bisschen Angst, dass man vielleicht doch schon auf der Nein-Seite gelandet ist, weil man ja nicht weiß, wo die Grenze liegt. Und ich finde, das ist so eine Angst, die einem halt bleibt.
Und ich glaube, da sind wir halt sehr wieder bei diesem klassischen biblischen Verständnis von Erlösung, was mich ja so erstaunt hat, dass das so viele gar nicht vertreten. Weil dieses Klassische ist ja tatsächlich, komme ich denn in den Himmel, wenn ich sterbe? Ne? Also das ist das Erlösungsverständnis. Und wenn ich mit den ganzen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, habe kein einziger mir das erzählt, obwohl die alle in diese Gemeinden, also so aufgewachsen sind zum Teil, diesen Glauben haben, was mich super erstaunt hat, wo ich so dachte, ach, guck einer an, das ist das, was wir irgendwie predigen, das ist vielleicht auch das, was wir jemandem erzählen, der irgendwie noch nicht an Gott und Jesus glaubt, aber wirklich leben tun wir was anderes. Also wirklich leben tun wir, dass Erlösung im Hier, Jetzt, Heute in meinem Leben stattfindet und gar nicht so viel mit dem Jenseits zu tun hat, wie wir vielleicht eigentlich mal angenommen haben.
Zeit, mich würde interessieren, du hast ja verschiedene Umfelder schon erlebt. Liegt es, dass wir hier in unserem Umfeld gerade so wenig darüber nachdenken, Himmel, Hölle, grundsätzlich, wir müssen erlöst werden vor etwas Jenseitigem, liegt das jetzt gerade in unserem Umfeld konkret? Oder würdest du sagen, in anderen Religionen, also ist das eine Reichtumfrage, weil wir sozusagen sehr viel mit dem Hiersein arbeiten oder weil wir nicht so verzweifelt sind oder sowas? Hast du den Eindruck, dass es woanders oder auch in einer Religion oder sowas einfach präsenter ist? Oder warum denken die mehr darüber nach, irgendwie, dass sie im Jenseits erlöst werden müssen?
Also hier meintest du, dass man denkt, dass man an Jenseits oder andersrum.
Dass wir jetzt ans Diesseits denken und andere ans Jenseits.
Ja. Aber Theorie. Ist das auch ein bisschen nicht eine These? Also ich weiß gar nicht, ob das so ist.
Ja. Also Lateinamerika und oder sowas.
Ich glaube, die haben das viel klarer. Für die ist klar, die haben sich...
Ich glaube, das konnte in beide Richtungen gehen. Also weißt du, wenn man, sag ich mal, arm ist dann oder krank oder so in der Richtung, dann wünscht man erst, dass man nicht mehr arm ist oder nicht mehr krank ist. Aber wenn man reich ist, dann man hat sozusagen die Zeit dafür, also hat Freizeit, um jenseits zu wünschen. Also sein Welt ist jetzt hier perfekt und er möchte das noch versichern für die so nächste Zeit. Also man hat die Möglichkeit, also sag ich mal, die Luxus, so ein nächstes Leben zu wünschen und das schon dafür zu planen. Während wenn man so in dieser Welt so in Leiden lebt, dann muss man sich erst kümmern oder wünschen, dass das Leben hier erst verbessert wird. Man hat diesen Luxus nicht.
Aber man kann aber auch sagen, Mensch, ich habe eh keine Chance auf dieser Welt.
Ja, das auch.
Ja, also
das
kann ich, also mir aufgefallen, gerade weil ich eben arm bin, wünsche ich
aber
mir...
Aber also dann wird es besser.
Genau, und das wäre jetzt, wär jetzt auch der
das
Punkt, wo es ums...
brauchen wir nicht.
Na doch, jetzt sind wir nicht beim Thema Weltschmerz wieder. Zu sagen, das ist der Punkt eigentlich, wo wir wieder zu... Also wo ich auch sagen würde, da komme ich wieder zurück irgendwie zu religiösen Gefühlen. Weil das eben ein Problem ist, wo ich denke, ich bin relativ hoffnungslos. Also wenn ich die Entwicklung der letzten Jahre sehe, dann denke ich immer so, oh Gott, also ich sehe zwei Varianten. Entweder so, es geht irgendwie, wir machen so eine scharfe Biegung so weltweit und biegen so knapp ab vor der Katastrophe und gucken im Nachhinein zurück und denken,
das war aber knapp.
Ja, so Mensch. Und manche Leute würden sagen, nö, war überhaupt nicht knapp, die AfD war gar nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite, die andere Variante ist, dass ich mir denke, so Gott, oh Gott, wir haben halt einen mega Krieg irgendwie vor uns und Tod und Verderben so ganz akut hier. Und ich denke immer so, also ich bin immer nicht so wahnsinnig optimistisch, was so die letzten Jahre angeht. Und ich denke immer, ich habe das Gefühl, das geht schon relativ steil bergab. Und mir hilft total zu denken, an der Stelle kommt, wenn ich das, ich kann das auch nicht verändern. Also ich bin nicht Weltpolitiker, ich bin nicht Donald Trump oder sowas. Ich kann da gerade wenig machen, wie das läuft. Ich kann so in meinem kleinen Umfeld das machen, aber ich bin da nicht so naiv, dass ich denke, ich glaube, das ändert die Welt. Und deswegen hilft mir total zu denken, irgendwie wird alles gut. Und warum? Weil Jesus, keine Ahnung, frag mich nicht, was das praktisch heißt. Aber das würde ich schon noch unterzeichnen.
Aber sonst psychologische Erlösung.
Ja, ja, weil sonst würde ich echt depressiv werden, wenn das manchmal passiert. Also das war, glaube ich, auch, ich meine, das hatte einen Grund, dass das viel bei Instagram kam, bei den Leuten, weil die gesagt haben, ey, das ist das, was wirklich gerade bedrückt, zu denken, ich kann mit meinem Leben viel wurscheln und sowas, aber also was nützt mir denn, wenn ich jetzt irgendwie ein tolles Auto fahre und sowas? Das nützt mir jetzt gerade was oder wenn ich jetzt gerade spare für die Rente, aber also die... dass in ein paar Jahren irgendwie das alles deutlich schwieriger wird gerade hier, das ist jetzt nicht so weit weg, finde ich. Und da hilft mir nicht, also...
Ja. Es geht um die Sachen, die man gar nicht in der Hand hat, egal wie sehr man sich bemüht, man kann sie
auch ändern. Genau, und wenn man nicht das Gefühl hat, ich bete jetzt, und dann wird alles besser, dann bleibt nur, dass irgendwie Jesus komplett unabhängig von dem, was wir beten, einfach irgendwann oder Gott irgendwann mal was regelt. Weil wenn ich über Gebet dann irgendwie das lösen will, dann bete ich ja gegen die 20 christlichen Leiter oder LeiterInnen, die Donald Trump da die Hand auflegen und ganz Dinge ganz toll finden. Dann denke ich so, boah, da habe ich...
Also, das ist der wahre geistliche Kampf. Ja. Christen gegen Christen.
Ja, und das ist mir zu... Und dann denke ich so, darauf lasse ich mich nicht ein. Also ich kann mich nicht auf so ein diesseitiges Gebetsbattle einlassen irgendwie. Das war damals schon absurd, als man dann immer gesagt hat, naja, aber wer betet jetzt heftiger, die Brasilianer oder die Deutschen? Die Deutschen haben halt 7-mal besser gebetet scheinbar. Aber, also ich glaube, wir wissen alle, dass es so nicht funktioniert. Wir glauben es zumindest, also ich weiß nicht, ich glaube es zumindest nicht.
Du hast vorhin eigentlich ja mir die Frage gestellt, ob ich jetzt irgendwie mehr Erlösung brauche oder weniger und merke, das arbeitet irgendwie immer noch in mir, weil ich mich da tatsächlich gerade an sehr unterschiedlichen Punkten sehe, als das, was ich jetzt gerade bei euch höre. Also ich merke, ich glaube, ich bin ganz schön auf mich bezogen. Ich warte nicht auf eine Erlösung, was diesen Weltschmerz angeht. Das finde ich gerade interessant, das zu hören und denke so, das wäre cool, wenn ich da Hoffnung haben könnte. Schön. Und ich merke, dass ich heute viel mehr Erlösung brauche als in der Zeit, als ich viel gläubiger war, weil da war mir meine Erlösung sicher. Also da wusste ich ja, ich komme in den Himmel, wenn ich mich nur genug anstrenge. Und da war das auch wie erreichbarer. Und heute gibt es Dinge, wo ich mir ganz, ganz sehr Erlösung innerlich wünsche. Aber das ist eine ganz andere Form von Erlösung. Also ich weiß auch gar nicht genau, ob ich richtig die Worte dafür finde. Aber ich probiere das mal, weil mir das relativ wichtig ist, das an irgendeiner Stelle mal zu versuchen zu formulieren. Ein Freund hat mir geantwortet als allererstes, eine wunderbar christliche Antwort auf die Frage, was ist Erlösung? Und er meinte als allererstes die Trennung von Gott aufheben. Und ich habe im ersten Moment gedacht, boah, so eine furchtbar christliche Antwort. Und im längeren Nachdenken habe ich aber gemerkt, das ist was, also genau an Erlösung, nach der ich mich unglaublich sehne. Und zwar sich so entfremdet zu fühlen. Also ich fühle mich entfremdet von mir, ich fühle mich entfremdet von dieser Welt, ich fühle mich entfremdet von Gott. Und ich habe das Gefühl, das tun wir alle, wir sind so furchtbar getrennt. Also auch voneinander getrennt. Und diese Erlösung, die ich mir wünsche und an wo ich aber das Gefühl habe, die kann mir Gott nicht einfach schenken. Da gibt es nicht einen Schnips und ich habe diese Erlösung, sondern das ist Arbeit, das ist Sterben, das ist, ich weiß nicht, kann das nicht, also das ist schwer. Aber das ist eine Erlösung, die ich mir wünsche und wo ich das Gefühl habe, das ist immer wieder so ein kleines, kleines Stückchen, wo das mal passiert. Und wo es ein Stückchen mehr ist, aber wo ich so merke, das ist ein richtig langer Weg. Also diese Art von Erlösung zu erleben. Und meine These ist aber manchmal, dass ganz viele Religionen in ihrem Ursprung das, was sie beschreiben, eigentlich das ist, diese Trennung von Gott, indem wir den Dingen sterben, von denen wir der Meinung sind, die retten uns. Also von denen wir der Meinung sind, damit haben wir Kontrolle, damit werden wir endlich geliebt, damit sind wir endlich sicher. Diese Dinge eigentlich loszulassen, sterben zu lassen und in eine Verbindung zu kommen mit was ganz anderem, also mit was tief in uns, mit Gott in uns, mit Menschen in unserer Umgebung. Und das wäre für mich Erlösung. Und wenn ich richtig, richtig idealistisch bin, also so richtig krass idealistisch, dann würde ich sogar sagen, das könnte tatsächlich unsere Welt retten, wenn mehr Menschen diese Form von Erlösung erleben würden. Also tatsächlich diesem Ego sterben. Also im Buddhismus ist es das Ego, was irgendwie sterben muss. Und ich finde aber, das ist sowas, das muss man mal wie so ein kleines bisschen geschmeckt haben, um so eine Idee zu kriegen, wovon reden wir denn da? Und wenn ich jetzt Bibelverse lese, wie wir ziehen einen neuen Menschen an und wir lassen den alten Menschen los oder wir sind ganz in Christus, dann sind das heute für mich Metaphern für dieses nicht mehr entfremdet zu sein.
Darf ich noch ein Wort dafür vorschlagen, was es zumindest zum Teil für mich trifft? Versöhnung?
Ja, auch das.
Ja. Versöhnung würde mit Gott, meinst du?
Naja, Versöhnung ist für mich das Gegenteil von Entfremdung.
Aha.
Versöhnung mit mir selbst, Versöhnung mit allen anderen Menschen, mit der Welt und mit Gott.
Versöhnung, das Gegenteil von Entfremdung.
Aber es ist eben nicht so ein, wir haben das ja im Christlichen an vielen Punkten auch, und das ist für mich wie so ein Innen oder ein Außen. Also ich habe das Gefühl, dass wir im Christlichen, das, was wir gelernt haben, sind all diese Sachen, die für mich eigentlich gerade sehr krass innerlich passieren, sehr im Außen zu machen. Ne? Also wir machen Rituale zur Versöhnung, wir vergeben jemanden, wir sprechen das aus, wir tun gute Dinge. Und all diese Sachen sind es für mich aber immer noch nicht, sondern ich habe das Gefühl, es ist irgendwas, was im Inneren passiert. Mhm. Und genau, nochmal ganz anders sich dann anfühlt. So, also ich kann auch im Christlichen unterwegs sein und an Jesus glauben und mega krass an meinem Ego arbeiten. Also nur an meinem Ego unterwegs sein, ne? Geht. Hm. Und ich bin die beste Christin ever in meiner Gemeinde. Aber eigentlich findet nicht dieses Sterben innerlich statt. Und vielleicht kommt daher auch meine Frage mit diesem, was ist eigentlich noch Erlösung? Weil für mich das Kreuz ja nicht mehr so richtig dieses Auslösen ist. Ne? Also wir sind ja früher mal aufgewachsen damit, Jesus ist für mich gestorben, seitdem ist dann der Weg zu Gott frei und jetzt bin ich nicht mehr getrennt von Gott. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wenn ich das aber nicht mehr so richtig glaube, dass ich so ein fürchterlich schlechter Mensch war, dass Gott mit mir nichts zu tun haben kann, bis Jesus endlich gestorben ist, was ist denn dann Erlösung jetzt? Und dann ist das für mich Erlösung, dass eben Jesus da gestorben ist und danach auferweckt wird, dass ich sage, ja, es stirbt etwas und danach gibt es was. Und das gar nicht erst im Jenseits, sondern im Heute. Das war jetzt sehr abstrakt. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem folgen. Also dieses, für mich ist Erlösung tatsächlich immer wieder, hat was mit einem Sterben zu tun. Und zwar im Hier und Heute. Also dass in mir Dinge sterben, die ich loslassen muss. Wo ich mich
entscheide. Du wirst erlöst von den Dingen, indem sie sterben.
Ja, also indem ich diesen Dingen sterbe. Also es gibt wie in mir Ideen, wo ich so denke, wenn ich die nur genug mache, dann werde ich geliebt, dann habe ich endlich das Leben in der Hand, dann habe ich endlich Kontrolle, dann habe ich endlich keine Angst mehr. Ich muss es nur genug verfolgen. Und es gibt irgendwann so ganz leise Erkenntnis von, das könnte ein Trugschluss sein.
So eine Art Loslassen.
Ja, und das loszulassen. Zu sagen, und das kostet richtig viel. Also an den kleinen Momenten, wo ich das gemacht habe, das ist wie sterben. Das ist wie loslassen und nicht wissen, hält mich was unten drunter. Ist danach noch was? Also zum Beispiel, wenn du so beschreibst mit, man macht sich dann immer zu so eine Platte, hat man jetzt alles richtig gemacht. Ich kenne das. Ich kann aus einem Gespräch rausgehen mit Menschen und danach auf dem Heimweg frage ich mich, Mist, das hätte ich anders sagen müssen. Das hätte ich noch anders machen müssen. Ach Mist, ich habe bestimmt zu viel geredet. Sowas, ne? Und warum mache ich mir diese Gedanken? Weil ich Sorge habe, dass ich nicht mehr gemocht werde, wenn ich diese Sachen gemacht habe. So. Und diese Mechanismen loszulassen, zu sagen, ich muss nicht mehr versuchen, so richtig wie möglich zu sein, damit ich geliebt werde. Sondern ich lasse das los und ich nehme an, ich bin geliebt.
Mhm.
Und handel daraus. Das ist aber für mich wie freier Fall.
Dann kommen wir doch nochmal konkreter zur Bibel. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen zwei Wege gerade beschritten haben, von was man so erlöst werden kann. Und vielleicht nehme ich das nur als zwei Sachen wahr, weil ich das eine eben noch wichtig finde. Und zwar hatte ich das Gefühl, es ging sowohl um die Frage, werden wir von so Bedürfnissen erlöst? Also jeder wird individuell von seinen individuellen Problemen erlöst. Oder gibt es etwas, wo wir ganz unabhängig von uns einfach grundsätzlich von Gott aus erlöst werden? Bestimmt Gott, dass er sagt, hier, ich sehe ein Problem mit der Welt, dass diesen Riss, den kitte ich, ob du den gekittet haben willst oder nicht, das ist deine Sache, ob du das zu deiner Frage machen möchtest in deinem Leben. Und das wäre meine Frage, gibt es diese Unterscheidung in der Bibel und wenn ja, was verspricht sie uns?
Ich gucke Pauline an.
Es tut mir leid, aber ich bin gerade bei der zweiten Hälfte abgeschwiffen. Nochmal die zweite Hälfte.
Ich bin so aufgewachsen, dass es ein grundsätzliches Problem durch den Sündenfall in der Welt gibt. Mhm. Der Riss zwischen dem Gott und den Menschen. Und das ist das, und dieses Problem haben wir alle, ob wir es erkennen oder nicht. Mhm. Und dieses Problem löst Gott. Das ist das, worum es am Ende bei Erlösung geht. Und alles andere ist schön und gut und nett und klein und gefühlt und so. Aber immer nur ein Symptom eigentlich auch. Also wenn es zum Beispiel um Erlösung geht zwischen uns, wo wir sagen, ich bin erlöst von dem schlechten Gewissen, weil ich Sünde gegen jemand anders oder ein Problem mit jemand anders hatte. Das ist nur ein Indikator davon, von der großen Erlösung, die Gott für uns aufgemacht hat. Und die hat eben mit diesem Sündenfall, Kreuz, das ist die Geschichte sozusagen, um die es sozusagen für Gott geht. Und darüber haben wir gerade noch sehr, doch das kam so ein bisschen auf, genau, und es war eben dann die Frage, gibt es, also sind das zwei verschiedene Sachen oder was denken wir dazu oder was sagt die Bibel eben dazu?
Naja, ich könnte ja mal probieren, das zusammenzubringen, weil die einzelne Person ist ja ein Teil der ganzen Schöpfung. Das heißt, das wird vielleicht, wenn eine einzelne Person so ein Stückchen Erlösung erlebt, wie Hannah das eben beschrieben hat, würde man jetzt sagen, das ist eine Vorwegnahme von der Erlösung von allem und der ganzen Welt. Also, dass man schon ein bisschen einen Vorgeschmack sozusagen hat, das hätte so Theologen.
Ja, aber ein Vorgeschmack heißt ja sozusagen, das Eigentliche kommt noch.
Genau.
Das heißt, das wäre jetzt ja eine Variante von, diesen großen Riss und um den geht es bei Erlösung im Großen und Ganzen. Das ist der große, wichtige Teil, oder?
Ja, witzigerweise, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet, kam das jetzt bei uns allen wenig und auch bei den ganzen Leuten, die so was geschrieben haben oder so, dass man wünscht sich, dass man selber von diesem Weltschmerz erlöst wird, aber dass die ganze Welt gerettet wird und so weiter. Aber ja, ich glaube, dass das zusammengehört. Also ich glaube nicht, dass einfach nur Gott jetzt zu einer Person geht, also aus irgendeinem Grund jetzt heute gerade zu der Person XY und macht so bling und dann ist diese Person jetzt dieser oder jenen Art und Weise erlöst und der Rest bleibt halt für ewig so. Und dann geht er noch zu einer anderen Person und macht da auch Bling und dann ist diese andere Person jetzt auch erlöst, aber die Welt bleibt halt immer genauso. Also ich weiß auch nicht, ob das Leute überhaupt glauben. Also ich finde das schon, dass es dazugehört im christlichen Konzept ganz wichtig ist, dass es eine große Erlösung von allem gibt. Und also ich habe jetzt auch mal hier so eine Stelle.
So Erlösung von Sünde?
Oder dass die ganze Welt erneuert wird, dass die ganze Welt ruiniert sozusagen.
Also unabhängig jetzt mal davon, was Sünde ist, wäre wahrscheinlich Sünde das entscheidende Wort, oder?
Ja, hier ist jetzt, also in dieser Übersetzung Luther 17, Vergänglichkeit, das Wort. Und zwar, die Schöpfung ist ja Römer 8, 20 bin ich jetzt. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt.
Also das, wie ich vorher gesagt habe, diese Zerstörung, dass man in diese, also hier Vergänglichkeit halt. Und das sind, also man hatte ja immer das Gefühl, dass Gott von etwas anderes so rettet, also das ist irgendwie dieser dualistische Konzept, also Gott auf einer Seite und Erlösung in dieser Form und Vergänglichkeit an der anderen Seite. Und Gott muss zugreifen sozusagen, um uns vor der Vergänglichkeit, und das ergibt diese dualistische so Weltbild, also was so verbreitet war im Frühchristentum oder darüber. Mhm. Vielleicht diskutieren wir noch später, aber ich finde das spannend, dass irgendwie diese, also sogar in der Bibel das vorkommt, diese Spannung zwischen zwei Konzepten, also der gute Erlöser und der die Vergänglichkeit, die ein bisschen abstrakter ist. Vielleicht Jesus nur als Symbol, dass es auch für die Menschen einfacher zu verstehen ist. Das ist der Erlöser, also Gott oder Person Jesu. Aber es ist auch eher ein Konzept, also Erlösung, sag ich mal. Oder Beendigung von Zerstörung oder Vergänglichkeit. Ja.
Hanna, was denkst du?
Ich weiß nicht. Ich krieg gerade meine Gedanken nur ganz schwer sortiert. Was mir dazu noch wichtig ist, ich hatte nämlich genau auch gerade diese Seufzenstelle gesucht. Schön, dass du die jetzt gerade schon hattest. Ich habe die noch nicht gefunden. Und ich merke, das finde ich gerade eine ganz schöne Erinnerung, heute da nochmal drüber nachzudenken, dass es eigentlich um eine Erlösung für diese Welt geht. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken oder eine schöne Hoffnung. Also weil ich das ja selber so gar nicht machen kann. Ich kann mich nicht um die Erlösung dieser ganzen Welt kümmern und da einen Gott zu sehen, der das vielleicht hat. Ich bin ja tatsächlich gerade noch mehr bei dieser Erlösung für den Einzelnen oder für die Person und habe da gerade noch mal diesen Galater-Vers. Ich lebe aber, also Galater 2, Vers 20, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahergegeben. Und es ist einfach nur eine von so vielen Stellen, wo es so irgendwie so ein Vorher und ein Nachher gibt, also wo, ja, oder auch diese Stelle mit dem neuen Menschen, den wir anziehen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade einfach nur aus einem dieser Bücher, die ich hier gerade mit habe, ich finde es nämlich immer ganz interessant, was andere Menschen, die gar nicht so im christlichen Konzept sind, wenn die dann Worte wie Sünde oder Erlösung benutzen, was die dazu schreiben. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Autor dazu sage. Ich verstehe gar nicht hinter allem, was dieser Autor so sagt.
Dann nicht. Dann zitieren vielleicht auch nicht, sondern beschreiben im Groben.
Nee, doch, aber ich finde es ziemlich gut tatsächlich geschrieben. Und es ist ein Buch, wo es eigentlich darum geht, dass seine Frau an Krebs stirbt. Und es ist, glaube ich, sogar ein Text von ihr.
Ich glaube, wenn du seinen Text vorliest, dann solltest du seinen Namen nennen. Genau. Wäre jetzt, glaube ich, wissenschaftlich adäquat.
Ja, ja, genau. Also das ist, geht um Ken Wilber, der sehr umstritten ist. Und das ist auch ein ganz frühes Buch von ihm, Mut und Gnade. Kann ich trotzdem empfehlen, weil es eher die Auseinandersetzung ist mit dem Tod seiner Frau und auch mit ihrem Sterben. Also es sind so die letzten 5 Jahre, die sie gelebt hat. Und ich fand aber das total interessant. Wo hat er das denn jetzt hier geschrieben? Also es gab so mehrere Stellen. Einmal zu dem einen, zu diesem Sünde. Ich sehe meine wahre Identität nicht, mein Einssein mit dem Geist, weil mein Bewusstsein vernebelt und blockiert ist durch etwas, womit ich völlig beschäftigt bin. Auch dieses Etwas, womit ich beschäftigt bin, hat viele Namen, aber es ist einfach das Kontrahieren und Ausrichten meiner Aufmerksamkeit auf mein persönliches Ego. Und weiter unten dann nochmal, in meiner Individualität bin ich ein Gefallener, lebe in der Sünde, das heißt in Trennung und in Entfremdung vom Geist und vom Rest der Welt. Ich bin getrennt von der Welt da draußen und ich nehme sie als äußerlich wahr, als fremd und feindselig. Und mein eigenes Sein empfinde ich ganz entschieden nicht als eins. Als eins, genau. Und das finde ich total gut beschrieben. Und in einem späteren schreibt er halt so, dass wo wir hingehen oder wo es drum geht, da zitiert er jemanden aus dem Islam, vielleicht spreche ich seinen Namen dann jetzt auch falsch aus, Abu Yazid Bistami. Mhm. Und er hat gesagt, Ich-Vergessenheit ist das Erinnern Gottes. Also dieses eigentlich mein Ich-Vergessen, mein Ego-Vergessen. Und für mich ist das manchmal Erlösung. Also für mich ist Meditation wie 15 Minuten, in denen ich mich an was erinnere, was schon da ist. Also ich finde manchmal eben sehr wohl, dass Erlösung schon lange da ist. Also dass das eigentlich vielleicht auch durch Jesus passiert ist oder durch Jesus in diese Welt gekommen ist, dass diese Erlösung da ist, dass wir eigentlich Gott spüren können, dass wir eins sein können mit diesen Dingen. Aber wir vergessen das. Also in meinem ganzen Alltag, in meinem Trubel, in meinem Tun komme ich immer wieder in dieses Äußere. Und ich habe manchmal dann so eine Sequenzen, vielleicht so, wenn Menschen Gottbegegnungen haben oder in einem Gottesdienst oder wenn ich meditiere oder wenn ich bete, dass es so einen plötzlichen Moment gibt, wo sowas in mir weit wird und ich merke, das ist eigentlich schon, es könnte schon da sein, ich könnte das schon leben, ich vergesse es nur. Also sobald ich die Augen aufschlage und einen Schritt in dieser Welt tue, habe ich es wieder vergessen und alles ist wichtig, dieser Tisch und dass ich mich anfassen kann, dass ich einen Körper habe, dass ich morgen leben muss, dass ich Essen brauche, all das ist auf einmal wieder wichtig. Und das ist, davon wünsche ich mir, also Erlösung, das mehr zu durchdringen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob das eine Erlösung ist, die mich nur beschäftigen kann, weil ich hier heute in meinem Luxusleben lebe. Ne? Also ob ich, wenn ich in einem Land leben würde, wo ich 3 verschiedene Jobs machen muss, um mein Essen zu verdienen, ich mir überhaupt diesen Luxus machen könnte, mir über diese Art von Erlösung Gedanken zu machen. Also ob das auch wieder so eine,
ich glaube auch die Vorstellung,
so eine westliche Erlösung ist.
Ja, also genau, wollte noch dazu kommen. Also das ist, also verschiedene auch Vorstellungen von jener Seite oder halt Erlösung an sich. Also zum Beispiel jetzt im so westliche christliche Vorstellung von Himmel, so allgemein das Licht und Gott und alles sehr abstrakt. Ist nicht unbedingt was jetzt Materielles, weil man das schon hat in der Welt, das ist nicht mehr so spannend. Woanders, also in anderen Religionen, vielleicht ein Beispiel des Islams, weil das so in Arabien war, so entstanden in diesem Raum ist und das war, wusste und nicht unbedingt jetzt alles Luxus, so das Bild von Himmel, mindestens allegorisch vielleicht heute zu verstehen ist, war viel materieller und das ist immer noch, also das ist Früchte und so weiter und das Wetter ist schön und so weiter, dass man diese materielle, was man ihm in diesem Leben fehlt, dort doch erleben kann. Man ist nicht unbedingt jetzt arm oder krank, aber es ist einfach die Welt, war nicht so ganz, also diese Welt meine ich, nicht so ganz freundlich zu dieser Person und deswegen macht man so materielle Vorstellungen vor die jene Seite oder vor die Erlösung vielleicht und wenn man den Luxus schon hat, dann geht man eher abstrakt, also ich weiß nicht, Licht und nahe an Gott etc.
Darf ich noch mal eine ganz andere Frage stellen zu dem biblischen Kontext, weil ich mich immer gefragt habe, okay, jetzt haben wir so viel über Erlösung geredet und was das alles sein könnte. Meine Frage ist dann manchmal noch, brauchen wir Jesus dafür? Also, ne, also ich schätze Jesus und auch als seine Figur und die Person, die er ist und all diese Dinge. Das klingt so voll fies, wenn ich sage, nee, ich finde den auch wichtig und so, aber ich bin ja damit aufgewachsen, es gibt Erlösung nur durch Jesus. Ne? Und von den ganzen Leuten, die ich gefragt habe, hat mir eine Person auch ganz klar gesagt, ja, für sie gibt es das auch nur durch Jesus. Und das ist nochmal so eine Frage für mich, weil in dem, wie ich gerade Erlösung verstehe, geht das auf ganz viele Wege, also nicht nur über Jesus.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich finde, das ist genau der Punkt, an dem wir dran
sind. Also, wo ich auch zu der Frage, die du hast, sagen würde, ja, die Menschen brauchen aus meiner Sicht alle Erlösung, aber die brauchen deswegen nichts wegen Jesus. Das fällt mir richtig schwer auszusprechen, weil ich anders groß geworden bin, aber...
Darf ich einen Spannungsbogen aufbauen und sagen, das behandeln wir dann in einer anderen Folge?
Ernsthaft? Kriegen wir? Ja, können wir darüber diskutieren?
Ja, ich glaube, wir müssen mal über das Kreuz dann reden.
Genau, ja, richtig.
Also ich glaube, das ist eben richtig. Dann die Anschlussfrage, okay. Weil das ist eben genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, gerade wo ich das Gefühl habe, also ich habe das Gefühl, wir sind näher rangekommen, aber...
Ja, und es ist immer noch für mich eine spannende Frage, was hat Jesus mit der Erlösung zu tun?
Genau, brauchst du das Kreuz eigentlich, Hannah, für dich? Oder kommst du
auch... Ich brauche das Kreuz schon, aber brauche ich das für meine Erlösung? Also ich habe für mich Antworten, wofür ich das Kreuz brauche, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es für meine Erlösung brauche.
Okay, dann vertagen wir an dieser Stelle und sind ganz gespannt auf die Kreuzfolge.
Genau, und trotzdem würde ich noch zum Schluss sagen, was ich gerade richtig schön mitnehme aus dieser Folge, ist für mich, dass ich gerne wieder diese Hoffnung hätte... dass Gott diese Welt erlösen wird. Also da kriege ich eine richtig große Sehnsucht und das war ganz weit weg. Also das habe ich auch nicht mehr gesehen und kann das auch nur ganz schwer greifen. Aber das fände ich sehr, sehr schön, wenn ich diese Hoffnung haben könnte.
Mhm. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Folge.
Zum Kreuz.
Ja.
Ja.
Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Zuhören, wenn ihr bis jetzt noch dabei geblieben seid. Wir freuen uns sehr darüber, dass auch Leute uns ja geschrieben haben und dass wir das so mit einbeziehen konnten. Das fand ich jetzt echt doppelt interessant dadurch. Genau, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns drauf.
Bis bald.
Bis bald.